Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11 und heute darf ich einen langjährigen Tech-Experten bei mir zu Gast begrüßen, Martin Eisenlauer. Martin war mehr als 20 Jahre lang für Bild und Bild am Sonntag in der Technikredaktion tätig und hat den Leserinnen und Lesern diese Themen ganz verständlich näher gebracht. Heute kreiert Martin Content für die Deutsche Giganetz GmbH. Wir wollen uns heute mit Themen beschäftigen, mit Cyberthemen, die total spannend sind und hochaktuell. Die Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel einmal: Warum ist es an der Zeit, Sicherheitslösungen ohne Passwörter zu implementieren? Und ist Zero Trust oder sind Zero Trust Architekturen die Lösung für die Zukunft? Außerdem möchte ich mit Martin noch diskutieren, welche Verantwortung die Industrie trägt und welche hat der Nutzer der Technologien. Doch bevor wir uns diesen und vielleicht noch der einen oder anderen Frage widmen, ist es an der Zeit, dass sich mein Gast kurz vorstellt. Martin, du beschreibst dich selbst als Nerd und warst über 2 Jahrzehnte für eine der größten Tageszeitungen Technikjournalist. Das klingt nach einer ziemlich spannenden Reise in die Techie-Welt. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber.
Ja, das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Hallo erstmal, Lisa. Ja, ich habe lang bei Bild die Digitalredaktion geleitet, also den Teil, der redaktionell sich mit Tech-Themen auseinandergesetzt hat. Während wir im englischen Sprachraum wäre ich ein Geek, hier in Deutschland ist man dann Nerd. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass es diese Unterscheidung hier im Deutschen nicht gibt. Aber egal, also man sieht schon, es ist nicht nur Tech, was mich fasziniert, sondern auch Sprache. Und ja, die Zeit bei Bild war sehr, sehr spannend, weil es viele Türen gab, die da offen waren und man viele tolle Gespräche führen konnte. Ich durfte mit Leuten wie Jeff Bezos und Mark Zuckerberg sprechen und ja, das war einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, auch weil sich in der Zeit ja so wahnsinnig viel bewegt hat. Also ich bin im Jahr 2000 damals zur Bild am Sonntag gegangen. Da hat man eine Computerseite aufgesetzt damals. Das war so mein erster Job dort. Und da war das Internet auch noch so an dem Punkt, wo man nicht so genau wusste, ob sich das nochmal durchsetzen würde. Und mittendrin kamen dann irgendwann mal Smartphones, Tablets, das App-Ökosystem. Und kurz nachdem ich dann da weg war, hat OpenAI ChatGPT gelauncht. Das heißt, das waren schon 20 sehr, sehr spannende Jahre oder also über 20 Jahre. Aber wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, wie das damals war, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und du hast vorhin das furchtbare Wort langjährig benutzt. Man merkt dann auch, wie alt man eigentlich schon ist.
Naja, furchtbar im Sinne von, das ist eben die Erfahrung, die du mitbringst und davon können unsere Hörerinnen und Hörer heute ja auf jeden Fall und ich natürlich auch profitieren. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Der ein oder andere da draußen wird jetzt sicherlich neidisch sein, dass du Mark Zuckerberg und Jeff Bezos mal persönlich interviewen konntest. Das gehört sicherlich zu den ein oder anderen Highlights deiner journalistischen Karriere. Ich finde das total spannend, dass du im Grunde so eine Zeit abgedeckt hast, von der, ich sag mal, Anfang der 2000er Jahre, wo ja auch die große Tech-Blase an der Börse geplatzt ist und ganz viele Tech-Träume erstmal wieder in Rauch aufgegangen sind und ganz viele wirklich innovative Unternehmen auch einfach keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben. Und auf der anderen Seite aber, dass der letzte Teil, den du noch so mitbekommen hast, eben der Launch von ChatGPT 2022 gewesen ist, was nochmal eine unheimliche Dynamik in diesen ganzen Bereich, in diesen ganzen Tech-Bereich gebracht hat. Wir wollen uns heute aber weniger mit ChatGPT und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg beschäftigen, sondern wir haben ja in unserem ersten Gespräch darüber diskutiert oder darüber gesprochen, dass ja ein 80 Kilogramm schwerer Schlüssel für meine Haustür verglichen werden könnte mit komplexen Passwörtern, die ja mittlerweile häufig gebraucht werden müssen oder da sein müssen, um die digitalen Assets ausreichend zu schützen. Am besten sichert man es noch mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ab und Passwörter sind seit Jahrzehnten eigentlich der Authentifizierungsstandard schlechthin für Computersysteme, aber sie sind extrem anfällig für die verschiedensten Cyberangriffe. Und immer wieder sind natürlich kompromittierende Benutzer oder kompromittierte Benutzerkonten die Einfallstore für die Cyberkriminellen. Das hört man ja an allen Ecken und Enden. Bei so einem Brute-Force-Angriff beispielsweise werden alle möglichen Kombinationen ausprobiert, um an Passwörter, Pins und andere Zugangsdaten zu kommen. Wie ein Dieb, der sozusagen alle Schlüssel, die nicht unbedingt 80 Kilo wiegen müssen, aber sozusagen, der probiert alle Haustürschlüssel aus, bis er entweder die richtige Tür zu dem Schlüssel gefunden hat oder den richtigen Schlüssel für die Tür gefunden hat. Und durch dieses systematische Ausprobieren die richtige Kombination zu finden. Mit den Technologien von heute und mit den Technologien von morgen, von denen wir heute noch nichts wissen, wird das ja immer leichter. Jetzt ist natürlich die Lösung vielleicht passwordless, also irgendwie eine Authentifizierung ohne Passwörter. Welche Methoden gehören denn dazu und warum bieten diese Methoden oder diese Technologien deiner Meinung nach einen besseren Schutz?
Ja, ich würde gerne nochmal zwei Schritte zurückgehen, wenn du kurz erlaubst. Und zwar, ich muss einen Disclaimer an der Stelle noch machen. Ich bin kein Sicherheitsexperte. Das heißt, ich war nirgends CSO, ich war nirgends CISO oder habe irgendwelche Zertifizierungen, sondern ich bin ein sehr, sehr langjähriger und sehr engagierter Nutzer. Und da habe ich natürlich auch in der Beobachtung der Branche wahnsinnig viel mitgenommen. Das heißt, ich werde heute wenig zu Standards sagen können. Aber ich glaube, man muss gerade im Bereich Passwort sich mal zwei Dinge klar machen. Also Nummer eins, ja, der Nutzer hat eine sehr, sehr hohe Verantwortung im Umgang mit seinem Passwort. Also keiner von uns käme auf die Idee, eben sein Haus zu verlassen, ohne seinen Schlüssel dabei zu haben. Aber Passwörter nicht kennen, das erlebt jeder von uns regelmäßig. Also ich kenne immer wieder die Situation, dass Leute sagen, ja, kannst du mir mal helfen, da und da? Und da geht es dann um so Dinge wie das eigene Passwort oder den Google-Account, der ja, oder für den iPhone-Nutzer den Apple-Account, der ja quasi der Schlüssel zum kompletten Leben ist, also wo wirklich alles drin ist.
Ja, ja.
Und dann sagst du, log dich da mal ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie mein Passwort ist. Und dann wird irgendwo gekramt und geguckt. Und das sind für mich immer so Momente, wo ich mir denke, das kann es eigentlich nicht sein. Und auf der anderen Seite verschickt dann die Industrie jedes Jahr zum World Password Day oder zum Change Your Password Day oder zu was auch immer neue Empfehlungen, wann was zu tun ist. Und diese Liste der Schande mit den tatsächlich benutzten Passwörtern. Also wo dann wieder rauskommt, dass 1, 2, 3, 4 irgendwie das meistbenutzte Passwort ist oder ABCD oder QWERTZ oder was auch immer. Und da bin ich inzwischen an dem Punkt, wo man einfach, glaube ich, als Industrie für sich mal feststellen muss, das, was wir momentan machen, funktioniert nicht. Das ist einfach für die Menschen nicht abbildbar. Und da kann man sich dann wahnsinnig lang drüber aufregen, ja, die benutzen keine Passwortmanager, was sie eigentlich sollten, was ich persönlich auch nicht verstehe. Also ich weiß gar nicht, wie jemand ohne Passwortmanager sein Leben im Griff haben möchte. Aber es wird halt nicht angenommen. Es werden diese furchtbaren Passwörter benutzt. Und ich war mal auf so einem Krebskongress als Journalist und da saß dann vorn jemand, der einen Vortrag gehalten hat und der sagte, ja, und wir haben den Leuten jetzt lang genug gesagt, sie sollen nicht mehr rauchen. Aber sie rauchen einfach immer noch. Und ich verstehe das nicht. Und das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar erstmal. Aber die Wahrheit ist, wenn ich heute Arzt bin, muss ich mich damit auseinandersetzen, dass die Leute rauchen. Nicht damit, dass ich nicht verstehe, dass, warum die noch rauchen.
Ja, klar.
Und ich glaube, an den Punkt muss die Industrie jetzt langsam auch mal kommen, wo man nicht jedes Jahr diese Liste verschickt und sagt, schaut mal, wie blöd unsere Kunden sind, sondern wo man einfach mal akzeptiert, okay, das ist der Stand und mit dem müssen wir jetzt mal in irgendeiner Form zurechtkommen.
Ja, das ist ja auch weniger, wie du schon sagst, das ist ja immer so dieses mit dem Finger auf die Leute zeigen, so hey, ja, so ein bisschen Blaming in Anführungsstrichen, das hilft ja auch nicht weiter, weil am Ende des Tages muss ja jeder für sich selbst auch entscheiden, hey, mir ist das wichtig. Ja, und ich sag mal so, wie du schon sagtest, also auf dem Telefon oder auf dem Mobilfon heutzutage, das sind ja quasi kleine Mini-Rechner, da habe ich mein Online-Banking, da habe ich meine Apps, da habe ich meine Gesundheitsdaten, da habe ich meinen Kontakt zur Krankenkasse, da bin ich ja mit allem Möglichen verknüpft Und diese Schnittstelle bietet ja auch aus Sicherheitsperspektive für die Unternehmen, die hinten dran sind, eine Gefahr. Weil wenn meine Passwörter gehackt werden können oder meine Zugangsdaten irgendwo aufgefunden werden, dann kann sich natürlich da der ein oder andere in fremden Systemen breit machen, da rein sneaken und Unheil stiften am Ende des Tages. Also es geht ja schon auch nicht nur darum zu sagen, hey Industrie, schaff uns jetzt mal eine einfachere oder eine leichtere Lösung, wie jetzt ohne Passwort, sondern es geht ja auch darum, dieses Verständnis auch zu entwickeln oder zu fördern, dass die Leute ein höheres Sicherheitsbewusstsein haben vielleicht, oder?
Ich weiß es immer nicht. Also ich finde, so ein schöner Spruch, den ich mal in der Kindererziehung gelernt habe, ist, wer hat denn eigentlich das Problem? Also klassische Situation, du willst aus dem Haus, weil du irgendeinen Termin hast oder auch dein Kind irgendeinen Termin hat und ein Kind sitzt in seinem Kinderzimmer und tut alles Mögliche, nur sich nicht fertig machen. Und dann fängst du irgendwann an zu schreien, du fängst irgendwann an zu drohen und bist am Ende total gestresst und genervt, weil du nicht aus dem Haus kommst. Und sich einfach mal zu fragen, sag mal, wer hat denn eigentlich gerade ein Problem? Das finde ich an der Stelle wahnsinnig wichtig, weil mein Kind hatte in dem Moment kein Problem. Dem ging es total gut, das saß da und hat gespielt. Ich hatte das Problem. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch mit der IT. Wir wissen ja alle, der Admin ist immer der Mensch, der wahnsinnig genervt und gestresst ist, weil er mit den ganzen Usern irgendwie zurechtkommen muss. Und in Wahrheit ist es aber so, wenn ich jetzt ein schlechtes Passwort habe bei mir im Büro und darüber, dass ein Einfallstor ist und da Daten geklaut werden, ich habe kein Problem damit. Sondern das ist ja der Admin. Ich glaube, wir müssen mal, also ja, es wäre schön, wenn alle Nutzer sich vernünftig benehmen würden, wenn die alle gute Passwörter hätten, wenn sie Passwortmanager hätten. Aber ich glaube, man muss mal aufhören, daran zu glauben, dass das jemals passieren wird. Und das ist so, wie wenn man Lotto gewinnen will immer. Und mein Eindruck ist, der Plan, den die IT-Sicherheitsindustrie dafür hat, dass sich die Probleme lösen, ist im Lotto gewinnen. Also das ist wie wenn ich jetzt heute sage, ich habe gerade zu wenig Geld, ich spiele jetzt mal Lotto und dann gewinne ich schon irgendwann mal im Lotto.
Klar.
Und dann sitze ich jede Woche da und denke, oh, jetzt habe ich wieder nicht gewonnen. Das ist doch doof, ich muss jetzt endlich mal gewinnen.
Ja,
und
ja.
Die Lösung muss aber eigentlich sein, dass ich mir einen Finanzplan mache, dass ich meine Ausgaben besser in den Griff kriege, dass ich schaue, wo ich mehr Einnahmen herkriege. Und nicht diese Hoffnung darauf, dass ich irgendwann mal im Lotto gewinne. Und ich habe das Gefühl, die IT hofft immer noch darauf, dass die User irgendwann mal schlau werden. Und das mag jetzt pessimistisch klingen, aber ich glaube es einfach nicht. Der Douglas Adams hat mal so schön geschrieben, das Universum in einem ständigen Wettlauf damit ist.
Mhm.
Auf der einen Seite die Ingenieure, die versuchen, idiotensichere Systeme zu bauen und auf der anderen Seite das Universum, das immer bessere Idioten baut. Und ich glaube, dieses Rennen kann man nicht gewinnen, sondern man muss jetzt mal akzeptieren, okay, die Leute wollen Quartz als ihr Passwort benutzen.
Ja, aber könnte denn, um da nochmal auf diese Passwortless-Geschichte einzukommen, weil sonst schaffen wir wahrscheinlich nicht alle unsere Fragen, die die Hörer und Hörer vielleicht noch zu Zero Trust-Architekturen hören wollen oder die Diskussion. Wenn wir jetzt auf Passwortless zurückgehen, ist es denn eine Art Revolution, die wir dann erleben? Oder?
Na, ein bisschen ja. Die Hoffnung, dass dieses Passwort nicht mehr so relevant ist, das sieht man ja schon. Microsoft ist da ja schon sehr weit. Wir haben teilweise ja schon Passwordless-Systeme, wo man sein Passwort nur noch einmal alle 2 Jahre braucht. Das hat dann natürlich auch wieder den Nachteil, dass man es dann tatsächlich nicht mehr weiß und auch nicht mehr weiß, wo man es hingeschrieben hat. Im Wesentlichen ist das, glaube ich, aber tatsächlich für den Nutzer eine Revolution, weil er muss halt am Ende nicht mehr ständig mit diesen Passwörtern hantieren, sondern er kann sich dann tatsächlich überlegen, okay, ich schreibe es in ein Buch, ich weiß, das soll man auch nicht machen, aber das liegt bei mir zu Hause im Keller, da wird am Ende schon niemand kommen und dann brauche ich das nur noch ganz selten und den Rest der Zeit identifiziere ich mich am Netzwerk einfach mit den Geräten, die ich ständig benutze, mit meinem üblichen Nutzungsmuster und natürlich mit Biometrie, was, glaube ich, ja das Wichtigste in dem Bereich überhaupt ist. Nämlich, dass man eine Möglichkeit hat, sich biometrisch anzumelden, entweder über Gesichtsarchitektur, über Fingerabdrücke oder was ich auch immer noch sehr spannend finde, ist diese Venenmustererkennung, die Amazon ja zum Beispiel in den USA auch schon zum Bezahlen benutzt hat.
Ja, Ja, also ich tatsächlich bin jetzt selber auf, weil mein Firmenhandy beispielsweise bietet die Möglichkeit Face ID an. Und da ich eine relativ, also meine Bildschirmsperre geht relativ schnell rein, weil ich das einfach nicht will, dass jemand irgendwie da drauf guckt und es gibt auch keine Pop-ups oder nur wenige. Und das habe ich jetzt auch ausgetestet und es erleichtert meinen Alltag insofern, als dass ich nicht immer meine sechsstellige PIN da eintippen muss. Aber natürlich gehöre ich auch zu den Leuten, die natürlich solche PINs so konfigurieren und so anpassen, dass sie leicht zu merken sind. Und natürlich gäbe es sicherlich clevere Leute, die auch in einem guten Gespräch so mit Social Engineering Techniken sicherlich vielleicht das ein oder andere dazu rauskriegen könnten. Also ich glaube, dass im Grunde diese Themen, wie sicher können Accounts sein oder wie sicher können Passwörter sein.
Hast du den Geburtstag deiner Kinder?
Ja, sowas zum Beispiel, ne? Das ist ja häufig so, entweder Hochzeitstag, Geburtstage etc. pp. Das ist eigentlich, was ja der ein oder andere sofort als erstes vermutet, ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man weiß, da hilft's schon, wenn man das nicht macht. Jetzt ist es ja auch so, du hattest ja auch die Verantwortlichkeiten angesprochen. Bevor wir kurz zu dem Thema Zero Trust Architekturen kommen, würde ich doch gerne von dir nochmal wissen, du hattest die Industrie angesprochen, die einfach damit klarkommen muss und einfach akzeptieren und realisieren muss, dass das, was sie vielleicht sich mal gedacht hat oder das, was sie mit den Nutzenden der Geräte und der Systeme vorhatte, dass das, ich will jetzt nicht sagen gescheitert ist, aber es ist doch so, dass immer wieder die Frage aufkommt, wer hat denn am Ende oder wer trägt am Ende die Verantwortung für die Sicherheit? Und du hast das Beispiel gebracht mit Kindern, dieses Thema, wer hat denn eigentlich das Problem? Weil eigentlich hat ja am Ende des Tages die Industrie ein größeres Problem, weil die Sicherheitsvorfälle, die durch schwache Passwörter oder ähnliches entstehen und die Sicherheitslücken, die der Industrie entstehen, weil Nutzerkonten leicht gehackt werden können, die wirken sich ja problematischer auf die Industrie und auf Unternehmen als solches aus. Also wir können ja auch über Unternehmen sprechen, die beispielsweise Corona-Pandemie, alle gingen ins Homeoffice und da wurden ja die Angriffsflächen während dieser Turbo-Digitalisierung enorm vergrößert. Ja, mal abgesehen davon, dass da natürlich nicht nur Nutzerkonten oder irgendwelche Credentials, mit denen man sich in sein VPN oder in sein Teams oder in seine virtuelle Arbeitsumgebung eingeloggt hat, Ziel waren, aber das sind ja die Themen, wo es immer auch so eine Balance beziehungsweise auch immer so ein Dilemma gibt, weil am Ende des Tages, wo hat oder wer trägt die finale, ob man von der finalen Verantwortung sprechen kann, weiß ich nicht, aber wer hat deiner Meinung nach die Verantwortung, weil der Mensch an solcher, und das ist ja schon hinlänglich lange genug bekannt, ist ja ein Gewohnheitstier.
Ja.
Und der ist sozusagen, ne, keep it simple und wieso soll ich was verändern, was schon jahrelang funktioniert? Also meinen Söhnen ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit den Handypin meiner Mutter rauszufinden, nur weil sie zweimal oder dreimal drauf geguckt haben, welche Handbewegung sie macht. Und sie nutzt wirklich auch eine dieser Pins, wo ich sage, bitte, das ist quasi dein heutiges Leben und willst du das nicht ein bisschen besser schützen? Aber wie stehst du dazu? Wer trägt am Ende des Tages die Verantwortung?
Naja, der den Schaden haben kann. Ich glaube, das sind so Dinge, die regeln sich auch von selbst. Also bei deiner Mutter ist es im Zweifelsfalle halt so, da sind dann, weiß ich nicht, vielleicht mal ein Foto oder so weg oder da wird mal irgendwie ein peinlicher Post irgendwo gepostet, wenn da was gehackt wird. Da ist das Schadenspotenzial aber halt sehr, sehr niedrig. Und in der Industrie ist es inzwischen, glaube ich, so, dass tatsächlich diese Ausrede, der User hat ein schlechtes Passwort benutzt, die darf nicht mehr gelten, weil die Verantwortung liegt ganz klar bei der IT.
Ja.
Und da sehe ich tatsächlich auch die Verantwortung. Du hast ja vorhin schon über Corona gesprochen, da haben wir das ja gesehen. Da haben ja viele dann auch festgestellt, okay, wir haben jetzt ein Zugangssystem und bisher war unsere Antwort auf Zugang, ja, wenn jemand im Hausnetz ist, darf er machen, was er will. Und da hat man dann schnell gesehen, dass das eigentlich an zwei Enden nicht mehr ausreicht. Nämlich auf der einen Seite, die Leute waren nicht mehr im Hausnetz und konnten dann nichts mehr machen.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses, okay, wenn wir denen jetzt ein VPN machen, dann sitzen die zu Hause. Und wenn wir dann wieder so tun, als wären die im Hausnetz, dann öffnet das für uns ganz, ganz neue Probleme, weil dann plötzlich nicht mehr nur das Notebook in unserem Hausnetz ist, sondern eben auch alle anderen Geräte, die der in seinem WLAN zu Hause hat. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel passiert. Und zwar auf der einen Seite eben in diesem Bereich Identitätsmanagement, dass man mal gesagt hat, okay, nicht mehr jeder Nutzer ist gleich ein Supernutzer, sondern wir müssen sehr genau gucken, wer darf eigentlich auf was zugreifen, wann darf der das, was darf der da machen. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt eben diese Zero-Trust-Architekturen, die immer weiter ausgerollt werden, weil man eben festgestellt hat, das ist schon ganz schlau, mal nicht davon auszugehen, dass jeder Traffic, der da kommt, irgendwie ganz nett ist, sondern mal so zu tun, als wäre alles, was da kommt, erstmal ein Security Breach. Und dann gucke ich nach und stelle fest, okay, ja gut, okay, der könnte schon. Also ich glaube, das, was bei Zero Trust so wahnsinnig spannend ist, ist erstmal diese Beweislastumkehr. Also früher war es halt so, der Rechner musste dir quasi beweisen, dass du da nicht drauf zugreifen darfst. Und in der Zero-Trust-Architektur ist es halt andersrum. Da musst du jedes Mal mit jeder Frage, was für den Nutzer auch meistens vollkommen transparent funktioniert, aber jedes Mal muss neu gecheckt werden, darf der das eigentlich, ist das überhaupt er und so weiter. Und ich glaube, das ist eine schöne Kombination, weil auch in dieser Zero-Trust-Architektur ganz viele Dinge benutzt werden, die sich wieder ganz gut mit dieser Passwordless-Architektur zusammentun und damit es für den Nutzer am Ende sogar einfacher machen, seine Dinge zu erledigen. Also auch dieses Gucken von Handlungsmustern. Also einfach mal zu sagen, Mensch, ich habe hier Lisa und die jedes Mal den Podcast auf die Firmenserver hoch. Oh, und heute ist sie in den Finanzdaten auf einmal unterwegs und schaut sich da gerade mal so die Einnahmen der Firma an. Was zur Hölle tut die da eigentlich? Und ist das wirklich in Ordnung? Und das blockieren wir jetzt erstmal, weil wir ja wissen, Lisa lädt normalerweise nur den Podcast hoch.
Ja.
Und das finde ich eine sehr, sehr schlaue Lösung. Und da eben in dieser Mischung aus Zero Trust und einem starken Identitätsmanagement, das eben nicht nur an einem Passwort hängt, sondern das an Biometrie hängt, das auch an bekannten Geräten hängt. Also ich bin auch ein großer Freund dieser ganzen Authenticator-Abfragen, auch wenn die einem dann immer auf die Nerven gehen, wenn sie dann, weil sie kommen ja immer, wenn man sie am wenigsten braucht.
Ja.
Aber prinzipiell finde ich das ganz, ganz schön zu sagen, okay, wir geben dir zwei Dinge in die Hand, nämlich einmal deine Credentials, das ist dein Nutzername und das ist im Zweifelsfalle eben ein Passwort oder ein Gesicht oder dein Fingerabdruck, den wir mal gespeichert haben. Und auf der anderen Seite hast du noch ein Handy, von dem wir schon mal wissen, dass du es bei uns im Netzwerk zum Beispiel angemeldet hast. Also wir wissen, das ist dein Handy.
Ja.
Oder wir schicken dir eine SMS. Ich meine, am Ende ist der Authenticator ja eigentlich auch nur eine Sparmaßnahme, wo man sagt, wir wollen nicht jedes Mal eine SMS bezahlen müssen oder verschicken müssen oder die Infrastruktur dafür einrichten müssen. Und diese Kombination finde ich sehr, sehr schlau für die Zukunft. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel auch passieren, wo man dann auch immer mal wieder feststellt, okay, jetzt passieren seltsame Dinge. Aber das macht in meinen Augen total viel Sinn, da in diese Richtung zu gehen und den Leuten Stück für Stück immer weiter die Verantwortung tatsächlich auch aus der Hand zu nehmen, weil wir eben festgestellt haben, als Industrie, es funktioniert nicht.
Ja, ja.
Und das ist wie das Leckerli vor den Hund legen und zu erwarten, dass das Training schon funktionieren wird und der da nicht zuschnappt. Ja, es gibt sicher Hunde, die können das ganz toll, aber es gibt auch ganz viele Hunde, die können das nicht. Und da muss man damit leben. Also um zum Anfang zurückzukommen, die Verantwortung liegt in meinen Augen ganz klar inzwischen bei der Industrie und zwar auf der einen Seite bei den Sicherheitsfirmen, um einfach auch Lösungen anzubieten, die diese Probleme sehen und vorwegnehmen und auf der anderen Seite bei den Firmen selbst, also in den IT-Abteilungen, zu sagen, okay, Passwort ist nicht mehr, ist keine Lösung, um einen Nutzer wirklich sicher zu identifizieren, sondern das kann eins von ganz vielen Signalen sein, die wir regelmäßig erfassen müssen. Und wir müssen da wirklich schlau damit umgehen, um am Ende einfach eine Architektur zu haben, die auch diese Resilienz dann mitbringt. Also wo man dann nicht dasteht und sagt, ja, jetzt haben wir ein Passwort verloren und jetzt alles weg. Jetzt haben wir den Verschlüsselungstrojaner überall im System. Und da hat irgendwo, ich sage jetzt mal ganz provokativ, der Hausmeister hat sein Passwort nicht ordentlich vergeben und jetzt sind unsere firmenkritischen Daten weg. Und das war früher mal schon eine Ausrede, die galt. Das kennen wir alle noch. Also ich erinnere mich an dieses I love you Virus, das irgendwie Anfang, Ende der 90er unterwegs war. Und ich habe damals auch schon in einem Fachverlag gearbeitet, also wir waren gefühlt alle Fachleute. Und natürlich hat einer draufgeklickt auf dieses Skript. Und natürlich hatten wir es im ganzen Netzwerk. Und das wird immer wieder passieren. Aber wichtig wäre eben zu sagen, okay, dieser eine Idiot, der da draufgeklickt hat, der hat nicht Zugriff auf sämtliche Systeme. Und der kann auch nicht überall alle Dateien überschreiben. Und wir haben eben entsprechende Systeme. Wie schon gesagt, es geht beim Identitätsmanagement los, aber es ist eben auch das Abtrennen von einzelnen Bereichen, so dass man wirklich eine IT-Architektur am Ende hat, die auch problemlos damit umgehen kann, dass jemand 1234 als Passwort benutzt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass Zero-Trust-Architekturen für die Zukunft ein vielversprechender Ansatz sind. Und so aus Sicherheitsperspektive ist es natürlich sinnvoll zu sagen, mit einem Prinzip, dass im Grunde keinem Benutzer, keinem Gerät, keinem System innerhalb oder außerhalb des Netzwerks automatisch vertraut, ist im Grunde sicherer. Ja, weil natürlich kann oder muss ja jede Interaktion erstmal authentifiziert werden, was dann wiederum mit Passwortless-Lösungen und verschiedenen, vielleicht auch noch zu entwickelnden Passwortless-Lösungen übereinstimmt, so dass man im Grunde auch eine entsprechende Benutzerfreundlichkeit bietet. Und natürlich macht es sicherlich auch Sinn, bestimmte Nutzer aus bestimmten Bereichen des Netzwerks einfach fernzuhalten, indem man einfach die Netzwerke trennt oder in Containern organisiert oder einfach separiert. Ich wage mal zu bezweifeln, dass ich auf unsere Finanzdaten zugreifen dürfte, wenn ich regelmäßig immer nur den Podcast da hochlade. Und das ist genau das, weil natürlich gibt es einfach ja auch in jedem Unternehmen sensible Daten und es gibt sehr sensible Daten und es gibt die Daten, die auf gar keinen Fall irgendwem in die Hände fallen sollten. Und wie du schon sagst, es gibt in ganz vielen Unternehmen, und das habe ich kürzlich auch auf einer Konferenz erfahren, es gibt ganz viele Unternehmen, die einfach auch schon Opfer von Ransomware-Angriffen geworden sind. Und da hat natürlich irgendeiner im Unternehmen oder irgendwer auf den falschen Link, auf den falschen Anhang, auf ein Bild, auf irgendetwas geklickt. Und mittlerweile mit den Techniken, die heutzutage angewendet werden können, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, nämlich was ChatGPT allein leisten kann in der Perfektionierung von Phishing-E-Mails, auch wenn das eigentlich nicht dafür benutzt werden sollte, aber es gibt ja auch schon quasi die böse Version von ChatGPT, weil diese Large Language Models, die sind ja als Open Source zum Teil frei verfügbar und können auch in diesen Kreisen implementiert und genutzt werden. Und es gibt in der Tat mittlerweile wirklich E-Mails. Ich war gestern erst auf einer Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz und da ging es darum, um die Fehler, die künstliche Intelligenz macht. Und das war eine Veranstaltung mit Wissenschaftlern und da geht es natürlich immer schon so auf so eine ganz große Metaebene hoch, wo wir diskutiert haben, was ist denn eigentlich ein Fehler? Weil ist es denn ein menschlicher Fehler, auf einen Link zu klicken, der in einer täuschend echten E-Mail ankommt, so dass im Grunde der Angreifer in mein System eingreifen kann? Das sind ja wirklich auch moralische, ethische, juristische Komponenten in diesem Konstrukt, die ja gar nicht abgebildet werden, sondern die ja wirklich auch von den Systemen oder der Maschinen, die da hinten dran hängen, losgelöst sind. Weil wir Menschen sind keine Maschinen und natürlich können wir uns helfen lassen mit den Maschinen. Gleichwohl haben wir den Anspruch an Maschinen, dass sie sozusagen fehlerfrei funktionieren und fehlerfrei agieren und einfach keine Fehler machen, weil es sind ja Maschinen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich bin nicht sicher, wie sich das weiterentwickelt. Werden wir irgendwann nachsichtiger mit Maschinen, weil sie auch Fehler machen, weil natürlich die ja auch nicht unfehlbar sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema Zero-Trust-Architekturen in der Zukunft noch weiterentwickeln wird. Zum Abschluss unserer Folge, wo siehst du die größten Herausforderungen und Chancen für die digitale Sicherheit? Und wenn du einen Tipp hättest, den du jetzt sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern geben könntest, um sich besser in dieser technologischen Welt zurechtzufinden, welcher wäre das?
Boah, ich fange mal ganz basal an. Ich glaube, das ist jetzt fast ja schon eine philosophische Diskussion, die du gerade angestoßen hast. Ich glaube nämlich, dass gerade was ganz Spannendes passiert, nämlich wir lernen gerade, dass Maschinen weggehen von dieser maschinellen Präzision und so ein bisschen mehr menschlich werden an dieser Stelle. Weil der Unterschied zwischen dem, was wir vor KI gemacht haben und dem, was KI macht, ist ja, dass KI quasi wieder mehr rät. Deswegen haben wir auch diese Fehler drin. Deswegen kann man Antworten auch regenerieren. Also wenn man dem Taschenrechner sagt 1 plus 1, dann kommt da hinten 2 raus. Und da kann man so oft auf und drücken, wie man möchte. Es kommt immer 2 raus. Und bei der KI ist es ja so, du kannst immer sagen, regenerier doch nochmal.
Ja, denk mal drüber nach. Ist es das Richtige?
Genau, weil es eben sich mehr dieser menschlichen Art annähert, zu sagen, ich versuche einfach mal das zu raten, was mir in der Situation die schlauste Antwort wäre.
Mhm.
Und da passiert gerade wahnsinnig viel. Und ich glaube, da hat niemand so richtig einen Plan, wie das weitergehen wird und ob das weitergehen wird oder ob dann irgendwann Skynet kommt und uns alle tötet. Aber ich glaube, bis dahin ist es eine schlaue Idee, sich doch nochmal einen Passwortmanager zu suchen und den einfach zu benutzen, um trotzdem ich jetzt 5-mal gesagt habe, die Industrie ist dafür verantwortlich, ein bisschen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil am Ende will man auch nicht der sein, wegen dessen schlechten Passwort da irgendwie, was weiß ich, die ganze Firma wochenlang stillstehen muss oder Leute ihren Job verlieren oder die IT-Menschen unglücklich sind mit einem. Also ich glaube tatsächlich fest, dass die Verantwortung bei der IT liegt. Die müssen jetzt endlich mal handeln. Die müssen akzeptieren, dass die Passwörter Quatsch und 1, 2, 3, 4 sind. Ich glaube aber auch, dass jeder von uns selbst, und wenn es nur für sich selbst, für die Eigenwahrnehmung ist, sich Mühe geben sollte, kein Idiot zu sein.
Ja, das stimmt. Hast du gut gesagt. Ja, ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was die größten Herausforderungen auch sind in der Zukunft. Also gerade so, wir hatten das ja besprochen, wie ist die Balance zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit? Wie können wir technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz nutzen, um einfach Sicherheitslösungen zu verbessern? Was heißt es im Grunde, passwortless mit Zero-Trust-Architekturen zu kombinieren? Und gleichzeitig, denke ich, liegt einfach eine große Chance darin, dass wir einfach auch nochmal appellieren an alle, dass wir alle ein Bewusstsein für Cybersicherheit entwickeln. Und auch wenn die Verantwortung zum größten Teil bei der Industrie liegt, denke ich doch, dass auch sie, die Industrie, kontinuierlich weiter innovativ bleiben wird und auch muss, damit eben die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Endnutzer auch berücksichtigt werden können, weil das ist einfach, wie gesagt, der Mensch, ich hatte es schon mal gesagt, ist ein Gewohnheitstier. Nicht jeder mag Veränderungen, nicht jeder mag komplizierte Dinge und es sind einfach ja auch nicht nur Digital Natives da draußen unterwegs, sondern wir sind ja an ganz unterschiedlichen Reifegraden, die der Mensch so mitbringt, was seine technologischen Fähigkeiten angeht. Ich glaube, wir haben kurz in unserem Gespräch ja aufgezeigt, was es da zumindest im privaten Bereich für Herausforderungen gibt und wie da auch die Themen gewichtet sind. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, Martin, dass du Zeit hattest für mich und bedanke mich für die interessanten Einblicke und würde am liebsten noch ein bisschen weiter plaudern und hören, wie es mit Mark Zuckerberg und Jeff Bezos war. Leider sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Folge und da bleibt mir nur, wie gesagt, dir ein herzliches Dankeschön auszurichten und ich freue mich, dass du mein Gast warst. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, war ganz mein Vergnügen und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse.
Ja, und ihr da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Follow the White Rabbit, der Link 11 IT Security Podcast. Oder abonniert den Podcast, lasst auch gerne eine Bewertung und eine Kommentierung da. Wir freuen uns. Und an dieser Stelle bleibt mir einfach nur zu sagen, passt auf euch auf, passt auf eure Passwörter auf. Vielleicht ändert er sie nochmal. Und bleibt sauber und passt auf euch auf da draußen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.